Es ist Sommer, es ist warm. Mein Körper mag diese Temperaturen offensichtlich nicht, denn er hatte sich dazu entschieden, krank zu sein letzte Woche. Daher kommt diese Woche nun die Episode, die ich eigentlich für letzte Woche angedacht habe. Mein Name ist Baomi Nguyen, ich hoste diesen Podcast namens Klassenarbeit. Und dieses Gespräch ist ein bisschen plauschiger geraten als die vorherigen Episoden. Und das liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass uns das Internet einen Strich durch die Rechnung gemacht hat.
Cool, also. So. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Klassenarbeit, dem Podcast zu Klasse und Klassismus. Und ich habe heute eine Gästin. Wie heißt du?
Hi, ich heiße Alice. Alice Haruko Hastas heiße ich mit vollem Namen.
Hi. Hi, ich freue mich, mit dir darüber zu sprechen, zu diesem Thema. Und wir beginnen das Format mit der Robin-Runde. Robin-Runde heißt, Marta Duchinski ist Namensgeberin. Stell dich vor, wie ein Mann es tun würde, möglichst breitbeinig, Erfolge größer verkaufend, als sie vielleicht sind. Und ja, ja. Leg los.
Warum? Okay. Ich bin Alice Hastas, ich bin Bestseller-Autorin, habe das Buch, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten, geschrieben, was ein Bestseller in Deutschland, Österreich und der Schweiz war. Oh Gott, das hört sich also.
Ich bin. Genau, aber genauso, ja.
Ich weiter. Bin. Mein zweites Buch, Identitätskrise, ist Oktober 2023 erschienen. Ich habe einen Podcast mit meiner Freundin Maxi, den ich gegründet und co-moderiert habe, zusammen mit Maxi zusammen, oder co-moderiere. Einer der etabliertesten und am längsten laufendsten Podcasts in Deutschland. Seit 8 Jahren machen wir das und erreichen viele, viele Menschen damit. Da sprechen wir über Feminismus und Popkultur. Außerdem bin ich Stipendiatin, Fellow vom Thomas Mann Haus gewesen, 2023. Das gibt es in Los Angeles. Da war ich 3 Monate und habe mich mit Tanz, Macht und Identität beschäftigt. Außerdem habe ich als Journalistin gearbeitet für renommierte Medien, so wie die Tagesschau, der RBB. Ich habe im Spiegel veröffentlicht, in der Süddeutschen Zeitung, beim Tagesspiegel. Und ich glaube, jetzt reicht's auch mit dem Bragging. Ach so, ich war auch Host von dem Deutschlandfunk Nova Podcast. 100 Stories mit Alice Hastas. So.
Ja, das war ein sehr guter Break. Und du wurdest, ich habe hier gerade deinen Wikipedia-Artikel offen. Du wurdest vom Medienmagazin als Kulturjournalistin des Jahres 2020
genau,
ausgezeichnet.
Ich wurde Kulturjournalistin des Jahres 2020. Und habe den Bert-Donner-Preis für Medienkritik 2023 erhalten. Das so viel zu meinen Preisen.
Sehr gute Runde, Alice, sehr gute Runde. Wie fühlst du dich damit?
Ja, also gut, ich bin sehr dankbar für diese vielen Dinge, die ich aufzählen kann. Ich finde es eher unangenehm, das so aufzulisten, weil es mich... Ich war gerade, bevor wir diesen Podcast aufgenommen haben, war ich gerade bei der Therapie und da haben wir gerade über Neid gesprochen und ich glaube, ich habe festgestellt, dass ich Angst habe vor Leuten, die vor Neidern. Also ich würde mich normalerweise nicht so vorstellen. Versuche jetzt auch nicht alles so total unter den Tisch fallen zu lassen, aber ich möchte jetzt auch nicht irgendwie sagen, hier, ich komme hier rein und bin die krasseste und so weiter, weil ich das Gefühl habe, es entfernt mich eher von Menschen, als dass es mich mit denen zusammenbringt, sozusagen.
Aber ist es das Gefühl, dass du Angst hast vor den Neidern und deren Reaktion, oder ist es eher so ein dieses Imposter-mäßige, so dieses, aber ich hab ja, was mache ich hier eigentlich und ich fliege ja bald auf und all die Dinge, die ich geschafft habe oder da sind, ja.
Achso, da bist du wieder, mich gerade zwischendurch beschwert. Also, was die Frage, ob es Imposter-Syndrom ist oder Angst vor Neidern, ich glaube, das mit dem Imposter-Syndrom habe ich mittlerweile, glaube ich, ganz
Alice?
Gut. Hörst du mich noch?
Come back.
Danke. So, ich versuche es jetzt tatsächlich nochmal mit dem Internet meinen Nachbarn, weil ich das Gefühl habe,
Das war die stabilste Verbindung.
Das war die stabilere Verbindung. Okay, ich weiß aber noch, wo wir waren. Du hast mich gefragt, ob es Imposter-Syndrom ist oder Angst vor Neidern, dass ich mich so runterspiele. Ich glaube, es ist, ehrlich gesagt, ich glaube, es war früher Imposter-Syndrom, aber ich glaube, mittlerweile ist es mehr so eine Art Selbstschutz oder auch, also ich glaube, ich habe nicht mehr so viel Imposter-Syndrom. Ich glaube, es liegt einfach an Erfahrung. Also ich schreibe jetzt mein drittes Buch, das irgendwann mal habe ich das Gefühl, ja, okay, es ist schon okay, ich darf schreiben. Ich kann Bücher schreiben, ich kann diese Arbeit machen. Ich glaube, je länger man arbeitet, desto ja weniger Imposter-Syndrom hat man. Das, also hoffe ich für die Leute.
Aber dieses Gefühl, das hast du ja gerade ganz, ganz gut beschrieben, von dürfen. Hattest du vorher das Gefühl, darf ich überhaupt darüber reden?
Ja, ich hatte das Gefühl, ja, total. Also dieses so, warum ich oder warum sollten Leute auf mich hören oder warum sollten Leute sich jetzt für meine Stimme interessieren. Vor allen Dingen, weil ich schreibe über Gesellschaft, über Rassismus, Ungerechtigkeiten, Identität und so weiter. Aber ich habe jetzt keine akademischen Abschlüsse, die das jetzt in irgendeiner Form sozusagen dem Fundament geben würden. Also ich bin jetzt keine Soziologin, ich bin keine Psychologin und keine Philosophin. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich glaube, daher kommt auch dieses Imposter-Syndrom, dass ich kein geistes- und gesellschaftswissenschaftliches Studium habe, aber die ganze Zeit mich mit diesen Themen beschäftige. Und ich irgendwie denke, darf ich das, wenn ich doch letztendlich mir das Wissen nur selbst angeeignet habe, nicht durch, sag ich mal, diese klassische akademische Lehre gegangen bin und so weiter. Und vielleicht manche Dinge auch nicht weiß, die vielleicht und dann darüber schreibe und die stehen aber schon längst in irgendwelchen Soziologie-Grundlagebüchern und ich wusste es einfach nicht, sozusagen.
Ich sag da mal so salopp oder, klingt jetzt wie ein Glückskeksspruch, aber die Schule des Lebens, also der Werdegang, wie du aufgewachsen bist und so weiter. Ich meine, ich habe ganz stark das Gefühl, das qualifiziert schon zu sehr vielem, aber da ist halt keine Urkunde dahinter, die dir bescheinigt, da bist du jetzt Expertin drin.
Ja, genau.
Und du musst halt erstmal durch die ganzen Institutionen durch. Aber ja, beschreib gerne vielleicht, wie du aufgewachsen bist oder deine Herkunft.
Ich bin in Köln-Nippes aufgewachsen. Ich glaube, das ist genau dieser Satz, das ist, glaube ich, auch der erste Satz vom ersten Kapitel in meinem Buch, von meinem ersten Buch. Genau, Köln-Nippes, das ist ein Viertel in Köln und bin da 89 geboren, mit die jüngste von drei Schwestern. Meine Mutter ist US-Amerikanerin, ist in den 70ern nach Deutschland gekommen. Mein Vater ist Deutscher aus Düsseldorf, was für KölnerInnen schwieriger Hintergrund ist. Und ja, wir sind halt aufgewachsen in diesem, wie ich finde, eigentlich sehr schönen Viertel in einer schönen Wohnung, die damals halt, also das war eine andere Zeit, da waren die Wohnungen noch nicht so teuer und man konnte sich als fünfköpfige Familie vielleicht noch einfach eine Wohnung in Nippes leisten. Es war damals nicht so ein beliebtes Viertel, weil, genau, es war halt noch nicht so gentrifiziert, wie es heute ist. Und meine Eltern waren beide freischaffende KünstlerInnen, so im weitesten Sinne gesprochen. Die haben beide im Bereich Theater gearbeitet. Und das hieß, dass es so ein bisschen unstetig war, was die Arbeit anging, was das Geld anging. Und vor allen Dingen hieß es auch oft, dass eine von beiden Eltern über längere Zeit vielleicht weg musste für Projekte und so weiter. Also war noch oft nicht da. Als ich dann 6 war, hat mein Vater ein Café übernommen und wir wurden dann eine Gastrofamilie, was dann bedeutete, also dann war auch, also ich habe irgendwie meine Eltern immer als sehr viel arbeitend und vor allen Dingen meinen Vater so als so überanstrengt von diesem Café im Kopf und Geld war immer so ein bisschen ein Stressfaktor. Ich hatte aber lange nicht das Gefühl, dass wir wenig Geld hatten. Also, aber es kam halt an so Dingen raus wie, also wenn man zum Geburtstag von jemandem musste und dann war es aber so, ja, ist ein, so was schenke ich dieser Person, meine Eltern haben kein Geld, können mir kein Geld geben, um damit ich ein Geschenk kaufen kann oder so. Und musste dann vielleicht ein Buch aus meinem Bücherregal verschenken oder so. Also solche Sachen. Und ja, so bin ich aufgewachsen. Also so ein bisschen irgendwie auf der einen Seite empfinde ich so, habe ich so total schöne Gefühle zu meiner Kindheit. Auf der anderen Seite, wenn es jetzt, weil wir sind ja bei Klassenarbeit, es geht ja auch um Klasse, war ich in so einer komischen Zwischenwelt, die in vielerlei Hinsicht sehr privilegiert war, weil sie halt irgendwie, wenn man Eltern im Theaterbereich arbeitend hat, dann ist das natürlich irgendwo angesehene Berufe. Und auf der anderen Seite sind das auch Berufe, die wenig Geld bringen und mit denen man schlecht viele Kinder ernähren kann. Und deshalb war es immer so zwischen, irgendwie so zwischen allem. So bin ich aufgewachsen.
Also du hattest nicht das Gefühl, als du aufgewachsen bist, armutsbetroffen zu sein, weil, also es war nicht so spürbar, außer bei gewissen Dingen wie eben, was du beschrieben hast mit dem Geburtstag, dass da jetzt nicht so viel Kohle rausspringen kann für Geschenke für andere Freundinnen.
Mhm. Ich hatte, glaube ich, ein anderes Bild von Armut. Also weil es ein anderes Bild vermittelt wird auch, ne? Also es ist dann, ja, es gab immer irgendwie viele Dinge, die wir dann nicht haben konnten oder die man sich dann nicht leisten konnte oder keine Ahnung was. Genau, also ich würde sagen, ich kam mir nicht so vor. Und trotzdem gleichzeitig weiß ich, dass mich dieses Thema Geld auch schon als Kind beschäftigt hat. Deshalb bin ich gerade so ein bisschen hin und her. Ich glaube, ich hatte halt, weil ich habe früher als Kind schon Geschichten geschrieben und dann manche davon habe ich immer noch. Und ich finde es interessant, wie oft es um Geld geht bei mir in diesen kleinen Geschichten. Also, dass so die Lösung, das Happy End ist, dass dann alle Geld haben und alle Geld bekommen und dann die Sorgen vorbei sind. Und ich weiß noch, dass ich in der Grundschule, glaube ich, teilweise in so eine Nachmittagsbetreuung gegangen bin und mir die ganze Zeit Stress gemacht habe, dass das aber zu teuer ist für meine Eltern. Also ich hatte die ganze Zeit, habe ich mir Geldsorgen für meine Eltern mitgemacht. Wahrscheinlich, weil ich das irgendwie mitbekommen habe, dass meine Eltern Geldsorgen hatten. So, und dass das mit dem Laden nicht gut läuft und dass wir immer irgendwie, also es gab immer irgendwie dieses Thema Geld war irgendwie auf jeden Fall schon sehr präsent. Aber trotzdem habe ich das nicht so mit Armut, sondern mit Armut verbunden, sondern eher irgendwie wie eine Krise, die irgendwie dauerhaft ist. Aber nee, arm kam ich mir nicht vor.
Ja, Krisen, Dauerkrisen, Polykrisen, das ist ja gerade auch Stichwort der Stunde. Darum geht's eigentlich auch in deinem Buch Identitätskrise, erschienen bei Hansa Blau. Und es gab einen Teil, bei dem du beschrieben hast, Mythos Mittelschicht.
Mhm.
Denkst du, deine Eltern haben dich oder du als Kind oder als Familie damals sich so eingeordnet, weil man ja nicht die Armen sein wollte, weil man ja so ein schiefes Bild dann hatte von Armut und ob das für dich auch so war beim Aufwachsen? So, wir sind ja nicht arm, wir sind ja irgendwo Mittelschicht, aber gerade läuft's vielleicht gar nicht so gut.
Mhm. Ja, wahrscheinlich war es so. Es gab aber auch, dass ich es auch bis heute würde ich sagen, es wäre irgendwie zwar vom materiellen, von der materiellen Realität, vom Geld her, wäre es angemessen, auch von Armut zu sprechen. Also so diese Idee von Mittelschicht setzt sich ja nicht nur aus Geld zusammen. Also aus einem kulturellen Kapital, aus einem sozialen Kapital und so weiter. Und in der Hinsicht würde ich sagen, war ich in diesen Aspekten privilegiert oder war quasi auch, würde ich mich der Mittelschicht angehörig fühlen. Aber ja, es ist halt auch so, weil zum Beispiel meine deutschen Großeltern, die waren, also die hatten eben diese Doppelhaushälfte in Düsseldorf, in Unterbach und waren irgendwie, hatten da diesen kleinen Garten und so und es fühlte sich für mich sehr...
So bilderbuchbürgerlich.
Ja, total bürgerlich. Also so total auch dieses typische, oft erzählt Wirtschaftswundergeschichte, dass meine Großeltern irgendwie dann nach Ende des Zweiten Weltkrieges, ne, dann fangen die eine Arbeit an und bauen und irgendwann mal haben sie Geld, sich dieses Grundstück zu holen, das Haus aufzubauen und dann ziehen die da ein und dann, ne, ist die Oma, kümmert sich um die Kinder, der Opa geht arbeiten und das war so deren Leben und ich glaube, das war so die typische deutsche Mittelschichtsgeschichte. Dadurch, dass meine Eltern dann quasi aber einen sehr unstetigen Job hatten, meine Großeltern jetzt aber auch nicht, also die hatten, denen ging's gut, aber die hatten jetzt auch nicht so überbordend Geld, dass sie locker alle Kinder finanzieren konnten und so. Gefühlt könnte man sagen, lag ja dieses Wiederabrutschen vielleicht in weniger stabile finanzielle Verhältnisse, war ja irgendwo auch eine freiwillige Entscheidung von meinem Vater. Also, oder von meinen Eltern. Ne? Also es war jetzt nicht so, dass sie keine anderen Chancen gehabt hätten, andere Berufe zu ergreifen, die ihnen vielleicht mehr Sicherheit gegeben hätten, finanzielle Sicherheit, aber sie haben sich das ja so ausgesucht, sozusagen. Auch wenn es natürlich, wenn es keine Berufe geben sollten, die so unstabil sind, sollte es generell nicht geben. Aber es ist jetzt nicht so, als ob meine Eltern quasi einfach keine anderen Möglichkeiten gehabt hätten. Deshalb bin ich vorsichtig in meiner Klassenidentität. Das ist immer noch irgendwo privilegiert in vielerlei Hinsicht. Und auch trotzdem ist es natürlich so, dass wenn du kein Geld hast, dann hast du kein Geld. Das ist ein wahnsinniger Stress. Es bringt, es nimmt wahnsinnig viel Platz im Kopf ein. Du musst einfach viel mehr arbeiten. Also du musst einfach viel mehr tun, um diese Situation auszugleichen. Das ist natürlich eine Erfahrung, die ich trotzdem habe. Aber deshalb bin ich so ein bisschen, was so Klassenidentität angeht, fühle ich mich wahrscheinlich ähnlich so wie bei anderen Identitäten auch so ein bisschen so wie nichts eindeutig Zuordbares.
Irgendwo dazwischen. Ich wollte nämlich gerade fragen, du hast ja ein ganzes Buch zur Identitätspolitik sozusagen geschrieben oder Identitätskrise. Und eine meiner Fragen im Kopf war, wie würde sich Alice Hasters selber verorten in dem ganzen Kuddelmuddel von Identitäten?
Mhm. Ja, genau. Also ich glaube, dass meine Identität in vielerlei Hinsicht mehrdeutig ist. Ne? Also wenn man ich habe einen deutschen weißen Vater, eine schwarze afroamerikanische Mutter. Das sind Identitäten, die man je nach Betrachtungsweise und Perspektive sehr unterschiedlich bewertet werden. Also, ne, dass manche Leute, dass weiße Leute oder nicht schwarze Leute mich ansehen und mich ganz klar als schwarz begreifen. Viele schwarze Leute mich ansehen und mich nicht als schwarz begreifen, sondern als biracial zum Beispiel. Und beides ist wahr. Also beides ist richtig in irgendeiner Form. Und wenn es um Klassenidentität geht, dann war es nämlich auch so, dass ich eine Weile lang mich eben so je nach Umfeld hatte ich irgendwie das Gefühl, war ich in so einem Umfeld, wo viele Leute einfach irgendwie, ja, Geld, manchmal kein Geld, keine Ahnung, also viele Leute, wo ich nicht das Gefühl hatte, dieser Mangel an Geld wäre jetzt irgendwas Außergewöhnliches oder so. Und dann habe ich die Schule gewechselt, bin von Norden nach Köln in eine Schule gegangen, die im Süden Kölns lag, in ein sehr viel wohlhabenderes Viertel in die Südstadt und habe da zum ersten Mal Leute kennengelernt, die viel mehr Geld hatten, also die in Eigentumswohnungen gelebt haben, also wo die Eltern nicht nur zur Miete gewohnt haben, sondern die hatten die Wohnung einfach gekauft, denen gehörte das einfach, die hatten immer Geld, um nach der Schule noch Mittagessen zu gehen und die konnten sich teure Klamotten leisten und so weiter. Und da kam ich mir das erste Mal arm vor. Also das war das erste Mal, dass ich dann war ich auch schon 17 und musste arbeiten gehen nach der Schule. Also während des Abis habe ich bei H&M gearbeitet. Und dann kam eben dieser Kontrast. Die haben alle fürs Abi gelernt und haben irgendwie sich dann in irgendein Café gesetzt, wo sie das Geld hatten, sich das irgendwie leisten zu können. Und ich bin auf die Schildergasse gegangen und habe Klamotten gefaltet bis abends. Also, ne, und es gab auch, ich habe das zum Beispiel zusammen mit einer Freundin gemacht, noch von der alten Schule. So, das waren einfach so unterschiedliche Perspektiven. Da kam ich, also mit waren ja auch andere Leute, die waren in der gleichen Situation. Also war jetzt nicht so, oh mein Gott, aber so im Kontrast, im Vergleich zu den Leuten auf der neuen Schule, hatte ich auf jeden Fall war es sehr viel deutlicher, dass ich sehr viel weniger Geld hatte. Und das ging dann auch einher mit, ich glaube, da haben sich schon in dieser Zeit auch viele Minderwertigkeitskomplexe eingeschlichen, weil dieser Mangel an so, ne, auch sichtbar vielleicht andere Klamotten hatte als das Umfeld und vielleicht, ne, wenn es dann um die Abschlussfahrt ging, dass man erstmal dachte, scheiße, ich weiß gar nicht, ob wir meine Eltern das bezahlen können. So, also Fahrt nach Edinburgh zum Beispiel oder so. Also da kam mir das waren so Dinge, wo ich irgendwie gedacht habe, oh, okay, also hier fühle ich mich irgendwie, im Vergleich zu denen fühle ich mich arm. So.
In Köln ist das aber auch relativ krass, ne? Also ich habe 4 Jahre auch in Köln gewohnt, ich habe da meinen Bachelor gemacht und es gibt ja diese Riege UrkölnerInnen, so, also die seit Ewigkeiten, Dekaden da sind. Ja. Und ein Bekannter von mir damals auch, seine Eltern, also hatten halt ein Haus in Mariendorf.
Mhm.
Und für mich war das erstmal so, ah, okay, das ist das Villenviertel, da wohnen irgendwie die Reichen, okay, fair enough. Und wenn er erzählt hat, mit welchen Leuten er irgendwie rumhängt und dass dessen Eltern halt ein Bauunternehmen besitzen, was eigentlich die ganzen Aufträge der ganzen Stadt Köln dann hat und alles. Und ich da saß und mir dachte, okay, wir sind ganz anders aufgewachsen. Also wir sind hier jetzt irgendwie befreundet und alles cool, aber das ist so eine Selbstverständlichkeit und so, ja, also das ist so von Friends von mir. Der Vater hat halt das Bauunternehmen und ich bin halt im Mariendorf aufgewachsen, ja, gar kein Thema.
Weil das ist nämlich das Interessante, also eben das war so, also ich bin aufs Hansa-Gymnasium zuerst gegangen, das ist halt, ne, für Leute, die sich in Köln auskennen, das ist quasi, ja, ist auch in der Innenstadt, aber es ist quasi näher an Nippes dran, näher an so. Und das waren viele Leute, also so die Rich Kids da waren auf jeden Fall noch gar nicht mal so rich, hatte ich das Gefühl. Also die hatten ja auch schon, die hatten viel Geld, aber als ich in die Südstadt gegangen bin, das war nämlich auch so interessant, da waren schon die wohlhabenderen Kinder, aber die waren dann wiederum befreundet mit den Kids aus Rodenkirchen oder den Kids aus Mariendorf. Diese Südstadtkinder hatten dann doch auch was mit den reicheren, anderen reicheren Kindern zu tun und kamen sich deshalb auch gar nicht reich vor. Also, weil es gab immer noch reichere als sie, ne? In Köln während des Studiums zum Beispiel gar nicht so mitbekommen, weil ich an die Sporthochschule gegangen bin und nicht an die Uni Köln. Weil ich habe auch das Gefühl, dass viele Menschen, die ich aus Köln kenne, die in Köln studiert haben, da quasi eben diesen Effekt hatten von wow, es gibt so richtig reiche, privilegierte Leute. Und an der Sporthochschule war das aber nicht so. Also an der Sporthochschule sind auch super viele Leute, die nicht aus super privilegierten Verhältnissen kommen. Eigentlich würde ich sagen, da sind viele Leute, die vielleicht die Ersten sind, die studieren in ihrer Familie und so weiter. Und das fühlte sich dann wieder mehr so an wie meine alte Schule. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass sich halt, also wir haben gerade von Imposter-Syndrom gesprochen und so weiter. Und ich glaube, Sport, ein Sportstudium war, und das ging mir auch so, kam mir so vor, als ob ich das machen könnte. Ein Studium an der Uni Köln, das kam mir so vor, als ob, da hatte ich so Imposter-Syndrom, dass ich dachte, ich kann nicht an die Uni Köln gehen. Aber ich kann mich, besonders weil der Sportstudium eben mit so einem Eignungstest verbunden ist, also du musst auch erstmal so ganz viel Sport-Challenges machen sozusagen, um da angenommen zu werden. Da ist so erstmal, ne, entweder du läufst schnell oder du läufst nicht schnell, aber du musst jetzt irgendwie nicht, ich weiß nicht, irgendwie ist, sage ich mal, schon was dran, habe ich das Gefühl, dass in Sport, Klassen, Zugehörigkeit weniger relevant wird. Und ich glaube, deshalb gab es im Sportstudium auch mehrere Menschen, war auch das Thema Klasse nicht so präsent und auch diverser, sage ich mal, Sportstudium. Und da habe ich mich auch dann wohler gefühlt. Also ich war jetzt wirklich nicht bei weitem nicht die Einzige, die BAföG bekommen hat zum Beispiel. Das war dann in meinem Masterstudium, als ich an die Journalistenschule in München gegangen bin, dann wiederum ganz anders. Es waren eben diese Kontraste und das fand ich immer spannend.
In deiner Erzählung, dass du eben an die Sportuni gegangen bist in Köln, das war ja dann eine Wahl. Und das war auch ein bisschen getrieben von, boah, ich habe Respekt vor der Uni Köln und ich gehe dann lieber zur Sportuni. Und das hattest du vorher ja auch schon erwähnt, dass auf eine gewisse Art und Weise deine Eltern eine Wahl hatten. Also dieses, vielleicht auch die Wahl für das prekäre KünstlerInnenleben sozusagen. Und in deinem Buch, und da werde ich auch öfters darauf zurückkommen, besprichst du auch viel diesen Mythos von Wahlfreiheit. Mhm. Also du greifst zum Beispiel Ludwig Erhard, glaube ich, war das ja, ne?
Genau.
Wohlstand für alle, das große Wohlstand für alle und wir haben die Wahl und wer sich eben dann nicht genug anstrengt, also wirklich wieder mal diese Narrative von wer es will, wer es schafft, wer es macht, der kann alles erreichen, dir stehen alle Türen offen.
Mhm.
Und das beißt sich ja wieder mit dieser Wahlfreiheit. Wie siehst du das? Also auch zu sagen, naja, okay, meine Eltern hatten irgendwie die Wahl, aber gleichzeitig, wenn man mal ehrlich ist, haben wir da so groß Wahlfreiheiten?
Naja, also ich glaube so, es kommen ein paar Gedanken zusammen. Auf einer geschichtlichen Ebene lässt sich diese Idee, die wir heute haben, diese große Erzählung von Leistungsgesellschaft und man hat sein eigenes Schicksal in der Hand und man kann einfach, also niemand muss arm sein. Also alle können, wenn sie wollen und sie sich geschickt anstellen und ihre, ne, selbst mit einem kleinen Budget, wenn sie einfach sparen und ihre Prioritäten anders setzen, dann können es alle schaffen sozusagen. Das ist so eine Erzählung oder so ein Leitspruch, und wie unsere Gesellschaft quasi funktioniert oder funktionieren soll, ne? Dass wir sagen, wir haben viel Freiheit und deshalb brauchen wir relativ wenig Unterstützung sozusagen. Die Sache ist aber, und das kommt wahrscheinlich auch, ist in Deutschland vor allen Dingen informiert durch dieses Wirtschaftswunder, was nach dem Zweiten Weltkrieg losging, auch in Westdeutschland vor allen Dingen losging. Und man sagt, Ludwig Erhard, der war damals quasi für die Wirtschaft zuständig und wurde dann Bundeskanzler, wenn ich mich nicht recht irre, der hat quasi diese Idee gehabt, dass Deutschland quasi, dass alle Leute irgendwie so dieses Mittelstandsideal, was ich von meinen Großeltern beschrieben habe, erreichen sollten. Ne? Alle sollen einfach krass arbeiten und irgendwann können sie sich ein Haus leisten und ein Auto und eine Waschmaschine. Wir hatten in Deutschland eben eine Situation, dass sehr viele Menschen vor dem Nichts standen sozusagen und dann quasi das in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit auf einmal sich Kapital aneignen konnten und sich Dinge leisten konnten. Und dann haben wir quasi diesen Mythos etabliert von, wir haben uns, Deutschland hat sich so selber wieder aufgebaut, die Trümmerfrauen haben die Trümmern mit ihren eigenen Händen quasi von den Straßen getragen. Dann sind wir alle wieder zur Arbeit gegangen und dann haben wir die Wirtschaft so angekurbelt und jetzt guckt mal, wo Deutschland jetzt ist. Und so, man muss es einfach selbst in die Hand nehmen. Man unterschlägt sehr gerne die Milliardenhilfe, die Milliardeninvestitionen, die quasi von den Besatzungsländern dann quasi nach Deutschland geflossen ist. Wir unterschlagen auch gerne, dass viele, viele Reparationen auch nicht gezahlt worden sind an anderen Ländern. Also viele Dinge, die Deutschland zerstört hat, die wurden dann einfach, also ne, das ist dann einfach so gewesen. Das heißt, Deutschland hatte Voraussetzungen, die es normalerweise gar nicht gibt, um sich quasi wieder aufzubauen. Und dann ist ja auch noch dazu gekommen, dass sich Deutschland als es dann Richtung Wohlstand ging, sich Leute rangeholt hat, hat sich quasi eine eigene Unterschicht rangeholt mit den sogenannten GastarbeiterInnen-Verträgen. Mit der Idee, dass die Leute kommen sollen, hier arbeiten sollen und dann wieder gehen sollen. Das haben sogar die meisten Menschen gemacht, aber ein paar sind geblieben und wir haben heute immer noch diese Biografien und müssen sie immer noch weiter aufarbeiten. Das ist, sage ich mal, aber historisch, wo dieser Leistungsgesellschaftsgedanke herkommt. Und der wird sehr getragen von Ludwig Erhard. Auf einer psychologischen Ebene kann man sagen, dass das je nach Privileg, das, was man, je nach Bedürfnis, das man gedeckt hat, oh Gott, jetzt geht es vielleicht wieder rum. Bist du noch da? Hallo?
Alles?
Ja. Hallo? Ich mach mal aus. Wieder an. Siehst du mich?
Ich sehe dich.
Yay! Ja. Also, nochmal ganz kurz. Auf einer psychologischen Ebene. Oder man kann sagen, also das ist, sag ich mal, mit Erhard der historische Teil. Man kann auf einer psychologischen Ebene oder sozialen Ebene sagen, das ist bekannt unter der Maslow'schen Bedürfnispyramide, also dass man bestimmte Bedürfnisse hat als Mensch, die gedeckt werden müssen, um dann weiteren Bedürfnissen überhaupt nachgehen zu können oder überhaupt darüber nachdenken zu können. Also natürlich ganz unten ist sowas wie Essen, Schlaf, Unterbringung, solche Sachen. Also dass die einfach, dann gibt es bestimmte Sicherheitsbedürfnisse, dann gibt es soziale Bedürfnisse und erst dann kommen so Individualbedürfnisse. Grob gesagt, wenn du nicht weißt, wo dein nächstes Essen herkommt, dann ist es jetzt nicht so, dass du vielleicht denkst du nicht viel über Zukunftspläne oder deine Wahl nach, dann denkst du erstmal darüber nach, was du machen musst, damit du quasi in unserer Welt irgendwie das nächste Geld bekommst, um wieder was essen zu können. Oder wo du schläfst am nächsten, wo du heute schläfst. Damit bist du beschäftigt. Wenn du nicht mehr darüber nachdenken musst, hast du natürlich eine gewissere, freiere Wahl. Diese Art von Bedürfnissen sind sehr unterschiedlich gedeckt in unserer Gesellschaft. Aber auch hier, dadurch, dass wir eben in einer sozialen Marktwirtschaft leben, bleibt trotzdem immer so die Sache, dass man ja auch sagt, ja, aber niemand muss in Deutschland auf der Straße leben. Niemand muss, also der Staat hat sich ja schon dazu verpflichtet, diese sozialen Bedürfnisse für alle Menschen zu decken. Aber dennoch würde ich mal sagen, mal wenig Geld hatte, aber auch trotzdem weit davon entfernt war, jetzt irgendwie auf der Straße zu landen. Weiß trotzdem, wie viel Zeit und das beansprucht oder wie viel Zeit im Kopf das auch beansprucht. Also auch hier gibt es sehr viele unterschiedliche Schattierungen. Und hier würde ich zum Beispiel sagen, dass meine Eltern, also das vielleicht sogar, ne, meine Mutter ist da vielleicht nochmal anders zu bewerten als mein Vater, weil mein Vater ist eben, die Familie war in der Nähe, auf die er zurückfallen konnte und so weiter. Also ne, das war Aber meine Mutter war ja, ist ja quasi alleine hier in Deutschland gewesen und kam auch aus finanziell sehr viel instabileren Verhältnissen. Zwar hat meine amerikanische Oma auch gearbeitet, aber da gab es auch jetzt nicht viel Geld sozusagen. Und ich würde auch trotzdem sagen, meine Mutter kam aus einer Art Mittelschicht, aber aus einer schwarzen Mittelschicht, die im Vergleich zu einer insgesamt amerikanischen Mittelschicht dann doch immer noch sehr armutsbetroffen war. Aber auch da gab es natürlich unterschiedliche Abstufungen. Also ich glaube, deshalb ist halt die, würde ich sagen, es gibt einfach viele, sage ich mal so, viele Erzählungen hier in Deutschland oder viele so Dinge, auf die Leute sich berufen, weshalb sie sagen, hey, aber alle können es schaffen und niemand muss arm sein und niemand muss irgendwie längerfristig irgendwie von Armut betroffen sein. Alle können, alle werden aufgefangen und alle, und wenn man irgendwie, wenn Leute dann trotzdem arm sind, dann haben sie einfach die schlechte Entscheidung getroffen. Und das ist natürlich irgendwie eine Geschichte, die sehr viele Dinge ignoriert.
Das ist, ich glaube, ein Satz in deinem Buch hat das sehr gut auf den Punkt gebracht. Und zwar hast du geschrieben, und weil Deutsche besonders gut darin sind, Zusammenhänge zu ignorieren, konnten sie sich über die rassistische, patriarchale und klassistische Politik der USA aufregen, ohne dabei auf sich selbst zu schauen.
Mhm.
Wenn du das jetzt anwendest auf, was in Deutschland in den Diskursen viel verdrängt wird oder die Zusammenhänge nicht gemacht werden oder aufgezogen werden in Bezug auf Klasse und Klassismus, was wäre da ein Kritikpunkt von dir?
Mein erstes Thema sozusagen war ja, da ist Rassismus. Und was oft ignoriert wird oder was ich, das ist auch, da haben Leute unterschiedliche Ansichten, aber ich würde sagen, die Funktion von Rassismus ist, um eine klassistische Gesellschaft auf eine gewisse Art zu sortieren. Also die Funktion von Rassismus ist, dass bestimmte Menschen schlechteren Zugang zu Reichtum haben und andere einen besseren Zugang zu Reichtum haben. So, das ist eigentlich, also wir werten einfach manche Menschen ab, wir bauen Institutionen, die es manchen Menschen einfach schwerer macht, irgendwo reinzukommen, weil sie bestimmte kulturelle Codes nicht kennen, weil sie nicht die richtige Staatsbürgerschaft haben, weil sie aus unterschiedlichen Gründen werten wir die ab. Und warum machen wir das? Also am Ende lässt sich vieles wieder zurückführen zu materieller Sicherheit. Also letztendlich ist Rassismus die Funktion von Rassismus ist die Aufrechterhaltung von Klassismus. Und das wird oft ignoriert. Also, ne, es gibt in Deutschland eine wahnsinnig lange Tradition, über Klassismus zu sprechen, ne? Also, Marx kommt auch aus Deutschland. Also, Klassismus, auch wenn man eben so die Linke oder die SPD anschaut, das sind Leute, die Politik gemacht haben mit Klassenkampf, sich für die Arbeitenden einzusetzen und so weiter. Aber auch dieser Klassenkampf ist sehr oft durch eine Linse, wird er gesehen, durch eben eine weiße männliche Linse. Und wir stellen zu wenig die Frage, warum sind unterschiedliche Menschen arm? Was hindert sie daran, in eine finanzielle Sicherheit zu kommen? Da fällt die Antwort einfach teilweise unterschiedlich aus, je nach Gruppe. Das wird nicht genug berücksichtigt. Und ich glaube halt auch, so gut ich das finde, so wichtig ich das finde, dass wir eben keine rein freie Marktwirtschaft haben, sondern eine soziale Marktwirtschaft. Also im Vergleich zu den USA jetzt zum Beispiel, dient diese auch immer so ein bisschen als Ausrede, warum bestimmte Ausbeutungsverhältnisse hier ja nicht bestehen. Dass sie aber in den Ansätzen und in den Strukturen, auch wenn ich auch sagen würde, in den USA ist es nochmal teilweise sehr viel drastischer. Da fängt dich wirklich niemand auf, wenn du was verlierst. Also da gibt es einfach so gut wie nichts. Also auch wenn es da Sozialprogramme gibt, die sind sehr viel mehr zurückgefahren. Muss man schon sagen, dass es in Deutschland aber trotzdem in einem kapitalistischen Land, in einem Land, was irgendwie auf Kapitalismus beruht, trotzdem natürlich diese Verhältnisse gibt und diese Klassenstruktur gibt. Also Klasse sozusagen, jemanden zu diskriminieren aufgrund von Armut, ist letztendlich die einzige Art von Diskriminierung, die noch legal und legitim und auch in irgendeiner Form Teil unserer Struktur ist. Manche Menschen haben keinen Zugang zu bestimmten Dingen, weil sie zu wenig Geld haben. So funktioniert unser ganzes System, dass wir sagen, okay, wir wollen nicht, dass alle Leute, wir können das nicht für alle Leute zur Verfügung stellen, deshalb machen wir es teurer und dann können es nur ein paar Leute haben. Das ist ja so, funktioniert ja unsere Gesellschaft. Das ist letztendlich eine Form von Diskriminierung, eine Form von Selektion. Aber das ist halt für uns so selbstverständlich, dass wir das gar nicht als solche anerkennen.
Das ist ja der spannende Bogen, und zwar hast du ja auch diesen Individualismus beschrieben, also diese ganzen Erzählungen von, man kann es selber schaffen, es ist alles auf dich alleine gestellt. Man nimmt die Strukturen so ein bisschen aus dem Blick. Meinst du, der Individualismus verhindert eine Art Klassenbewusstsein? Gibt es für dich ein Klassenbewusstsein?
Ja, witzigerweise. Also guck mal, als ich dann 2020 haben wir sehr viel über Rassismus gesprochen. Und dann habe ich immer wieder gehört, dass Leute sagen, wir reden aber zu wenig über Klassismus. Niemand redet über Klassismus. Und ich habe mich zuerst habe ich mich voll darüber gewundert, weil ich dachte so, hä, das Einzige, worüber wir in Deutschland reden, ist Klassismus. This is the only thing that we are talking about. Wenn es um Diskriminierung geht, ist alles irgendwie auf Klassismus wieder auf die Geschichte der SPD oder der Linken oder so zurückgegriffen. Dachte ich so, hä, aber es ist Klassenkampf ist doch das Einzige, die einzige Widerstandsform, die wir hier kennen in Deutschland. Und auf der anderen Seite habe ich mich dann aber auch überzeugen lassen, warum es trotzdem ein Tabuthema ist und warum Leute trotzdem eigentlich zu wenig über Klassen
reden. Ich höre dich nicht.
Oh Mann. Warum? Bin ich wieder da?
Technik, Deutschland, digital. Ja, ich sehe dich jetzt.
Okay, ja. Hier sind technische Probleme. Es tut mir total leid. Ich weiß nicht, woran es liegt. Naja, okay.
Der Kapitalismus hat keinen Bock, dass wir darüber reden und Leute aufklären und Klassenbewusstsein.
Ja, genau. Also ich dachte immer, hey, also wenn, ich habe ja dieses Buch zum Beispiel über Rassismus geschrieben, damit ich quasi auch, weil es mich genervt hat, dass wir das insbesondere in linken Kreisen, wo es immer um Gleichberechtigung ging, dass ich eher das Gefühl hatte, der Klassenkampf ignoriert bestimmte andere Diskriminierungsformen. Und dann gleichzeitig, und dann, als es dann um Rassismus ging, für gefühlt 5 Minuten in diesem Land, waren alle so, aber wir reden zu wenig über Klasse. Und ich war so, okay, wow. Aber es stimmt auch. Also es gibt weil wir zu wenig über Klasse reden, in der Art und Weise, wie wir jetzt quasi über Rassismus oder Sexismus reden. Und was ich meine ist zum Beispiel, wir haben halt zwar, ne, wir reden viel über, also gerade im politischen Sinne reden wir viel über Gewerkschaften, wir reden über Steuergerechtigkeit und so weiter. Also es gibt.
Oder über Bürgergeld und Sozialverweigerer.
Richtig, ne? Genau.
Also Agration.
Genau. Über diese Dinge, das ist natürlich ein integraler Teil der Politik. Aber wir reden wenig darüber, wie es unseren Alltag beeinflusst. Also wir reden eben nicht über die, wie wir unseren Alltag navigieren aufgrund unserer Klassenidentität. Also Klassismus war noch kein, also war in diesem, sage ich mal, identitätspolitischen Diskursen, so wie sie oft genannt wurden, da war es noch kein Thema. Und da gehört es natürlich auch total rein. Also sonst versteht man ganz viele Dinge nicht über sich selbst und über die Gesellschaft, wenn man kein Klassenbewusstsein hat. Und ich merke auch, wie viel, also das ist teilweise echt noch unangenehm ist. Ne? Das, also auf eine Art und Weise mit Leuten über Class zu reden, ist nochmal anders auch unangenehm, als mit Leuten über Race oder so zu reden. Ich habe das zum Beispiel gemerkt, als wir haben gerade schon im Vorgespräch darüber geredet, dass wir bei der Buchpremiere von Siani Sophia Höders neuem Buch Vom Tellerwäscher zum Tellerwäscher waren. Und Mareike Kaiser, die auch ganz tolle Bücher über Klassismus geschrieben hat, unter anderem Wie viel, hat moderiert und sie hat gefragt, wer würde sich denn der Mittelschicht zugehörig fühlen, und so ein paar Hände gingen hoch. Und dann hat sie gefragt, wer würde sich denn der Oberschicht zugehörig fühlen, und ich habe meine Hand gehoben und war danach und habe es instantly bereut. Ich habe es instantly bereut, auch wenn ich statistisch gesehen zu den Besserverdienenden ich habe die ganze Zeit von meinen Armutserfahrungen geredet, verdiene ich viel gutes Geld, aber wenn man dann
Klassenwechsel, aber das ja vom Habitus her, das
genau
ja kein Abbruch,
und dann habe ich aber gedacht so, okay, wenn ich jetzt aber, und dann hat, und ich habe instantly gedacht so, aber also ich will jetzt nochmal betonen, dass ich jetzt wirklich, ich verdiene jetzt auch nicht so viel Geld, also ich verdiene jetzt wenig, also ich verdiene jetzt keine Millionen, ich habe kein Kapital, ich kann mir kein Haus leisten, oder ich wollte es sofort rechtfertigen und ich wollte auch sagen, ja, und ich habe immer noch BAföG-Schulden, die ich abbezahle und so weiter. Also man will sofort so eine Art White Fragility-Reaktion, dass man sofort aber sagen möchte, ja, aber nein, es ist nicht so, wie ihr denkt. Weil ich sofort dachte so, ich will jetzt, ne, nicht, dass ihr mich irgendwie mit den, weiß ich nicht, Mariendorfer Rich Kids irgendwie in eine Kategorie packt, weil das bin ich ja gar nicht. Aber dann dachte ich.
Oder Friedrich Merz, der dann irgendwie dann sagt, ja, ich gehöre noch zur oberen Mittelschicht.
Ja, genau. Aber das war, also ich finde es halt so krass, wie viel wir da nicht drüber reden und wie viel Rechtfertigung ich dann, also so, was für ein Rechtfertigungsimpuls ich sofort hatte. Ne? Also letztendlich, und ich mich auch gleichzeitig für diesen Rechtfertigungsimpuls so geschämt habe, weil ich dachte so, ne, du kannst es halt auf zweierlei Hinsichten betrachten. Also wenn ich jetzt mal so transparent bin, sag ich mal, ich verdiene ungefähr 100.000 Euro im Jahr, dann habe ich davon ungefähr die Hälfte nach Steuern und so weiter. Das ist extrem viel Geld. Das ist sehr viel mehr Geld, als viele Leute haben. Aber es ist natürlich im Vergleich zu vielen reichen Leuten auch nicht so viel Geld. Also es ist natürlich, also natürlich gibt es auch viele Sachen, die ich nicht, die noch in weiter Ferne liegen für mich. Aber trotzdem ist es halt so, ich verdiene sehr viel mehr als die meisten Leute in Deutschland.
Aber das ist ja auch total interessant, was du beschreibst, nämlich, dass du instinktiv so ein Schamgefühl hattest. Mhm. Also, dass du da bist und dann diesen Rechtfertigungsdruck. Mhm. Und ich würde schon sagen, das ist zurückzuführen auf die soziale Herkunft, weil ich glaube, wie gesagt, wie ein Friedrich Merz oder Menschen, die in bessere Verhältnisse mhm. reingeboren worden sind, die würden das ja nicht rechtfertigen. Also die würden sich vielleicht dafür schämen zu sagen, ja, ich, oder die würden sich dann halt runterspielen und nicht sagen, ich bin Oberschicht oder so. Aber ich würde annehmen, große Hot Take, ich würde annehmen, dass sie nicht diesen Rechtfertigungsdruck haben von, ja, aber.
Ja, ja.
Beziehungsweise der einzige Rechtfertigungsgrund war ja, ja, aber ich habe mir das ja hart erarbeitet. Also so zum Beispiel gewisse Milliardenunternehmer, bewusst ungegendert, die dann irgendwie sagen so, ja, ich habe mir das ja hart erarbeitet, von nichts kommt ja nichts.
Mhm. Ja, ja, also ich habe auch gemerkt, als dieser Klassenwechsel dann passiert ist, habe ich auf einmal verstanden, wie, weil ich sage zum Beispiel in Identitätskrise, sage ich ja, Identität ist eine Geschichte, die man sich selbst erzählt. Und ich habe gemerkt, wie, das ist, gibt es auch Studien, es gibt auch Studien dazu, wie, als ich dann mehr Geld hatte, auf einmal diese Geschichte der Leistungsgesellschaft sehr viel attraktiver war, weil sie besser gepasst hat, ne? Also, weil sie dann auf einmal, ne, mich von einem gewissen Ungerechtigkeit, jetzt bin ich auf der anderen Seite der Ungerechtigkeit, jetzt habe ich mehr als die meisten Menschen. Und dann denkt man, und dann sucht man natürlich direkt für Rechtfertigung. Ja, ich habe mir das aber auch erarbeitet. Die anderen Leute hätten das ja auch machen können. Auf einmal sind diese Dinge ja so, werden die auf einmal so viel plausibler in der eigenen Position. Und das, aber das, da gibt es auch Studien zu, dass reiche Menschen sehr viel mehr an die Leistungsgesellschaft glauben, selbst wenn sie geerbt haben, also selbst wenn sie nichts gemacht haben für ihre Millionen oder so, dass sie trotzdem mehr an die Leistungsgesellschaft glauben, weil es einfach sonst, weil wenn du es nicht machen würdest, würdest du ja gar nicht klarkommen. Dann würdest du ja.
Wie gehst du selber damit um? Also auch nachdem dein Buch Identitätskrise heißt und du das hier gerade beschrieben hast, wie gehst du mit diesem Schamgefühl um oder auch eben dieser neuen Verortung?
Ja, also mich hat dieser Klassenwechsel in eine ziemliche Identitätskrise gestürzt und ich muss auch sagen, ich kann auch sehr gut verstehen, wenn die Leute da wenig Mitleid für haben. Wie schlimm ist es, dass du auf einmal mehr Geld auf dem Konto hattest? Aber ich muss auch sagen, ich bin wahnsinnig schlecht mit diesem Geld umgegangen. Also ich habe meine Steuererklärung nicht gemacht und wurde immer geschätzt, viel zu hoch geschätzt. Das ganze Geld ans Finanzamt geschoben, weil ich aber auch gemerkt habe, es war so voll die Selbstsabotage. Ich wollte es auch irgendwie wieder loswerden, weil ich nicht wusste, weil ich dachte so, das, ich kann nicht damit umgehen. Das bin ich nicht.
Du bist nicht angekommen.
Ich bin nicht angekommen. Ich konnte das nicht annehmen. Ich wusste gar nicht, wie man sich, was macht man, wenn man jetzt irgendwie wenn man nicht mehr hustlen muss, so. Ich verstehe, also so, das ging gar nicht in meinen Kopf. So. Und auch wenn es halt wirklich ein literally Luxusproblem war, hat es ganz viel mit mir gemacht und auch wahnsinnige Schuldgefühle ausgelöst, weil ich dachte eben, warum ich und nicht die anderen sozusagen. Und bin einfach wahnsinnig schlecht mit dem Geld umgegangen, hab's überall alle Menschen, weil es war auch so, zum Beispiel, was auch total interessant war so, früher war es ganz normal, mit anderen Leuten über Geldstruggles zu reden. So, ich würde so gerne in Urlaub fahren, aber ich weiß gar nicht, wie ich es bezahlen soll. Das ist eine ganz normale Unterhaltung. Und jetzt war ich aber so, hey, ich könnte das für dich bezahlen, weil ich habe das Geld. So, und dann bin ich sofort, ist man immer sofort in diesem, weil ich sofort in diesem Ding von so, ja, ich, also, hä? hier nimm's. Was natürlich auch wahnsinnig nicht nachhaltig ist, das kann man nicht lange aufrechterhalten. Aber so bin ich damit umgegangen.
Und es ist aber ja auch eigentlich ganz interessant, weil ich meine, für dich, also wie ich das jetzt gehört habe, schien das selbstverständlich. So, hey, ich habe die Kohle hier, ich kann, ne, also ich kann das tragen sozusagen. Mhm. Ich habe halt irgendwie das Fundament dafür. Und dann gibt es aber halt auch die andere Lesart und Weise, mhm, zum Beispiel Stiftungen oder, mhm, Stifter oder Philanthropen. Mhm. Also nochmal so eine Narrative drum von, ja, wir haben das Geld und gleichzeitig, wir machen ja Gutes damit. Und das aber auch nochmal irgendwie so vermarkten und irgendwie in die Welt pushen und dann nochmal den Ruf aufpolieren und so weiter.
Ja, ich, also so oder so, genau, ich glaube so diese Philanthropen oder so, die sind halt natürlich so, also eben, die haben auch, die wollen sich dann so gütig, die müssen sich dann so als gütig inszenieren und so weiter, dass die, weil das hat auch immer, also diese, meine Haltung zum Geld oder auch mein Angebot oft immer zu sagen, hey, ich habe Geld, ich kann, vielleicht willst, brauchst du Geld, weil ich habe Geld, sozusagen. Meine Antwort auf, war bei so vielen Gesprächen, ist, mein, das war vielen Leuten auch sehr unangenehm. Ne? Also es erzeugt Spannungen, weil Leute wollen selbstbestimmt sein. Es ist ja nicht so, dass die Leistungsgesellschaft oder der Gedanke der Leistungsgesellschaft, dass man selbstbestimmt seinen Weg gehen kann und dass man niemanden braucht, der einem hilft oder einem sagt, was man machen soll oder machen kann oder so. Das ist ja was, ne, diese Idee von Freiheit. Das ist ja eine, die viele Leute, wo Leute sagen, ja, so würde ich am liebsten, so würde ich am liebsten leben. Ich würde am liebsten, dass das, was ich gebe, so kompensiert wird, dass ich gut arbeiten, gut leben kann. Ich glaube, das ist ein Bedürfnis von vielen Menschen. Dann irgendwie die, dann auch eine zu sein, die sagt, ach so, nee, du, also, das dann eben diese quasi Philanthropin zu sein, die sagt, die irgendwie ihre Freundinnen behandelt wie ein Charity Case sozusagen, das ist ganz unangenehm. Also, das ist auch rude und das nimmt den Leuten auch ein bisschen ihre eigene Selbstbestimmung, wenn man das macht, ne? Also, es ist auch so, es ist natürlich ein offenes, eine Unterhaltung, die man führen muss. Ich bin immer noch dafür, dass wenn ich ein höheres Einkommen habe als die Leute, mit denen ich jetzt zum Beispiel essen gehe, dann bezahle ich auch oder ich bezahle zumindest den Großteil oder so, weil das einfach sonst unfair wäre, finde ich. Ne? Also manche Leute finden es aber, würden sagen, es ist doch unfair, dass du mehr bezahlen musst, weil ihr habt ja nicht, du hast ja nicht das meiste gegessen, sozusagen. Also es ist halt die.
Aber so funktioniert halt gerade irgendwie der Gedanke, ich glaube, was bei uns drin ist, mhm, so dieses, wer was gemacht hat, muss dafür gerade stehen, was dann halt witzig ist, weil sich davon beißt, wenn man sagt, Eigentum verpflichtet. Mhm. Ich habe gerade Bürgergeld beantragt, mhm, und du musst ja ganz, ganz viele Sachen einreichen, du musst dich ja eh nackig machen, so. Mhm. Und ich hatte von, nach Kongressen und Stiftungsveranstaltungen und so weiter, hatte ich die Reisekosten erstattet bekommen. Und die haben wirklich in den Briefen vom Jobcenter auseinanderdividiert und gesagt, können Sie mir bitte erklären, wie das Geld von 150 Euro von der Mercator-Stiftung dahin kommt? Yeah. Und es war nur so, sonst die Debatte hier mit Marco Buschmann so, ja, wir können ja nicht mal so vererbte Vasen irgendwie, so wie viel sind die denn wert? Und ich denke mir nur so, okay, sorry, aber die Detektivarbeit, die ihr reinlegt bei Bürgergeldbeantragenden, wie mich zum Beispiel, woher das ganze Geld kommt, um das nachzuvollziehen, aha, das geht, aber ein Gemälde, sorry, also allein das schon, aber eine vererbte Vase, das ist zu viel, ja?
Okay, es ist, alles gut. Ja, es ist totaler Quatsch, also eben, es ist totaler Quatsch, es ist, weil die Sache auch, also das ist auch eine Sache, die ich erst verstehen, also erst so richtig verstanden habe, als ich mal wirklich reiche Leute kennengelernt habe. Die haben einfach, also so, the money ist einfach, es ist einfach, Leute, also man muss sich nochmal ins Gedächtnis holen, dass einfach wie viel mehr, also ich weiß nicht, was das Medianeinkommen ist in Deutschland, aber ich glaube, Leute machen so 30.000 bis 40.000 Euro durchschnittlich, die meisten Menschen im Jahr in Deutschland. Das ist so viel weniger als 1 Million Euro. Und 1 Million Euro sind so viel weniger als 1 Milliarde Euro. Und aber die Leute, die sehr viel diese wenige Gruppe an Leuten, die so viel Geld hat, die so schnell Sachen lösen könnte, ne? Oder wenn man denen so ein bisschen einfach, also wenn man überhaupt mal anfangen würde, wirklich einzufordern, dass sie die Steuern zahlen, die sie eigentlich zahlen müssten, dann wäre einfach, dann müssten wir überhaupt gar nicht, also dass man hier Leute eben für 150 Euro mehr auf dem Konto einen Stress macht, weil, also, dass man denkt, hier kriegen wir unsere Defizite wieder rein, ist so bescheuert, weil man einfach denkt, ey, also keine Ahnung, es sind 100 Milliarden Euro fehlen der EU jährlich an Steuern. Das ist nicht, das, also wie viel mehr Sozialleistung könnte man davon zahlen? Es ist einfach so, es macht mich einfach so fertig, weil ich manchmal denke so, es gibt so viele Menschen, die wenig haben und die trotzdem immer noch diese reichen Menschen in Schutz nehmen würden, weil sie eben an diese Leistungsgesellschaft auch glauben und weil sie denken, diese Menschen haben es ja verdient. Genauso ist es mit dem Erben, also dass Leute irgendwie das Erbe verteidigen. Viele Menschen, die nie was erben werden, würden es trotzdem verteidigen, weil sie sagen, weil es eben diese Geschichte ist von Familie, man muss Familie priorisieren, Familie ist alles und Familie, man muss auch, ne, wenn jemand in der Familie einfach so tolle Sachen geleistet hat, dass die anderen davon profitieren, ist doch toll. Aber wir sind an einem Punkt, wo einfach so viel vererbt wird und so wenig Leute aber trotzdem erben, aber so viele Summen vererbt werden. Das ist einfach, was für Leistungsgesellschaft. Das ist ridiculous. Und es kann einfach nicht sein, Leute sagen, ja, aber es sind Unternehmen, das sind ja alles, das ist ja nicht alles Cash. Trotzdem, wir müssen eine andere, also das wird so, das kann so nicht weitergehen. Es kann einfach so nicht weitergehen. Und dass man immer noch versucht, irgendwie, also alles ist so, ich finde, jede politische Handlung ist so verzweifelt, also so, dass man irgendwie versucht, irgendwelchen Leuten, die Bürgergeld beantragen, dann noch zu gucken, ah, kann man denen vielleicht auch noch 100 Euro weniger im Monat auszahlen? So, wow, super geile Sparmaßnahme. Also, anstatt einfach mal zu sagen, vielleicht könnte man auch einige Millionen an Steuergeldern einfahren, wenn man mal irgendwie schauen würde, ne, Vermögenssteuer, Erbschaftssteuer, solche Sachen werden 100% sehr viel effektiver. Aber es geht halt nicht, weil daran einfach bestimmte Prinzipien und Moralvorstellungen unserer Gesellschaft hängen. Und deshalb machen wir das nicht. Es ist faszinierend und auch so bescheuert. Aber es, so, es wird einfach nicht funktionieren. Vor allen Dingen wird es nicht funktionieren, wenn wir auf eine Zeit zusteuern, wo künstliche Intelligenz einfach noch weitere Jobs obsolet machen wird. Also ich weiß nicht, wie Leute denken, dass wir hier weitermachen sollen. I don't know how they think it's gonna work. Aber so wie
FDP-geführte Finanzministerium und Justizministerium ist auch nochmal natürlich Endgegner des Todes. Hm. Aber dazu auch eine kleine Anekdote meinerseits. Mein Cousin, der ist nach Hamburg gezogen und er arbeitet jetzt so für ein Unternehmen. Es ist absoluter Immobilienhai. Das ist so. Und er wird FDP. Mhm. Und mit dem hatte ich dann ein Gespräch geführt. Es war zur Bundestagswahl, die letzte Bundestagswahl. Alle meine Cousins und Cousinen sind null politisch eigentlich, beschäftigen sich nicht viel damit. Und ich bin in meinem Ruhrgebiet aufgewachsen, Sozen, ne? Sozen, Hochburg, Galore wegen Bergbau und so alles. Und er meinte dann, er wird FDP. Und ich so, hä? Warum FDP? Also ich weiß jetzt, du verdienst eigentlich ganz gut und so und Aufstieg, bla bla bla, aber warum FDP? Und er so, ja, also die Grünen, die wollen ja die Vermögenssteuer einführen. Und ich guck ihn an und war so, also bei aller Liebe, ne, ich weiß, dass du gut verdienst, aber ich glaube im Leben nicht, dass du irgendwo in den Bereich kommst, wo diese Vermögenssteuer oder diese Erbschaftssteuer oder was auch immer dich im geringsten tangieren wird.
Ja.
Wahrscheinlich gar nicht. Und trotzdem wählst du die FDP.
Aber weißt du auch, das ist nicht so, das ist voll die spannende Geschichte. Also vorher auch so, was halt auch so, das Ding ist, okay, das betrifft ihn jetzt nicht vielleicht in seinem Gehalt, aber es betrifft ja vielleicht seinen Chef, seinen Boss, der ihm das Gehalt gibt. Deshalb hat er Angst, wenn das passiert, dann fliegt er vielleicht ja auch raus sozusagen. Weil eben, wir sind abhängig von den reichen Menschen. Das heißt, wenn die reichen Menschen auf einmal keine, ne, das ist ja immer auch die Bedrohungslage, wenn die quasi abgeben müssen, dann würden sie einfach irgendwelche Arbeitsplätze kicken, die dann, also letztendlich auch von den Sparmaßnahmen oder die Reiche betreffen würden trotzdem ärmere Menschen Nachteile bekommen dadurch. Aber generell, deshalb glaube ich, brauchen wir, abgesehen von politischen Maßnahmen, auch einen kulturellen Shift. Diese politischen Maßnahmen, die wir, Umverteilungsmaßnahmen, werden scheitern, wenn wir, wenn die nicht mit einer Kultur einhergeht, wo eben so ein Leistungsgesellschaftsgedanke und höher, schneller, weiter Gedanke noch weiterhin besteht. Also wir müssen soziale Anerkennung, ein Gefühl von Sicherheit, ein Gefühl von, ne, es geschafft haben, woanders hin verlagern als in materielle Dinge oder sowas. Also es muss erstrebenswert sein, wieder erstrebenswerter sein, ein, und das passiert ja vielleicht auch schon in jüngeren Generationen teilweise, dass man sowas wie das soziales Kapital oder so sehr viel mehr an Wert gewinnt und dass man vielleicht eine Sicherheit bekommt in seinem Leben, dadurch, dass man quasi sich um andere Menschen kümmert, anstatt irgendwie zu sagen, ah, ich muss mich um niemanden kümmern, ich bezahle einfach alles und dann brauche ich niemanden. Also dann doch irgendwo, also ich glaube, ne, die Rechten haben diesen Begriff Kulturmarxismus so als so verteufelt und gesagt, das ist ganz schlimm und deshalb benutzt ihn niemand mehr. Aber ich muss sagen, dass ich Kulturmarxismus als Idee voll gut finde. Eine Kultur, eine Kultur mit einem, die gar nicht Kommunismus auf einer politischen Ebene hat, sondern auf einer kulturellen Ebene. Eine Kultur, die quasi sich fürs Teilen, fürs Miteinander, für die Kooperation einsetzt und die nach diesen Prinzipien lebt, das ist doch keine schlechte Idee. Das ist doch eine sehr gute Idee, die durchzusetzen. Und nur durch einen kulturellen Shift würde man dann auch politische Maßnahmen tatsächlich dann auch akzeptiert sehen und umsetzen können. Also wenn Leute, ne, das ist jetzt vielleicht ideologisch gesprochen oder idealistisch gesprochen, aber wenn Leute verstehen würden, die in ihren reichen gated communities leben, dass das eigentlich kein Leben ist und dass es eigentlich nicht geil ist, sondern dass sie, als man merkt, die ganzen wohlstandsverwahrlosten Kinder, die irgendwie total lost sind und in Marienburg irgendwie leben und weiß ich nicht, schon mit 14 das Koks ihres Vaters snorten oder keine Ahnung was, dass es denen auch nicht gut geht. Dass
oder auf Sylt dann komplett besoffen Ausländer rausgrölen.
Ja, genau. Dass man denkt so, ihr seid doch auch nicht glücklich. Gebt's doch zu. Das macht euch Geld, ihr sagt immer, Geld macht euch nicht glücklich, ihr seht es doch. Reichtum müsste eigentlich genauso als schlecht für die Gesellschaft und schlecht fürs Individuum sehen, also übermäßiger Reichtum. So, das, ich finde, dafür gibt es schon Geschichten und Narrative, die wir einfach besser bedienen müssten. Das ist immer schwierig, jetzt, ne, weiß ich nicht, vielleicht lande ich, nachdem der Podcast aus rechtes Outlet sagt, sie ist Alice die Kulturmarxistin und dann hat man wieder dann haben wir das Problem. Aber letztendlich, ja, doch, ich bin
also,
dafür.
Okay.
Es braucht eine neue Klassendiskussion, weil das ist nämlich das Ding. Die Leute sind nämlich eben, also es ist zwar, ne, die gibt es auch noch, diese postindustriellen Leute, die irgendwie unter Tage gearbeitet haben und jetzt irgendwie keine Arbeit mehr haben und irgendwie eigentlich alles gemacht haben, den Erhards-Mittelschichtstraum bedient haben und trotzdem nicht leer ausgegangen sind. Ja, die gibt es auch, aber es gibt auch sehr viele andere Geschichten, warum und wie Leute prekär leben und die müssen auch gehört werden.
Weil du hast gerade eigentlich, glaube ich, damit ein ganz gutes Schlusswort gemacht. Es sei denn, ich möchte dir natürlich die Möglichkeit geben, es sei denn, es gibt noch was, wenn ich sagen würde, erlerntes Ankreiden, was würdest du sagen, was du noch loswerden möchtest?
Nee, das wollte ich loswerden.
Okay, gut. Okay, alles klar. So, Alice, vielen lieben Dank, dass du zu Gast warst.
Dankeschön.
Und das war die Episode Klassenarbeit mit
Alice Hasters.
Danke, dass du zu Gast warst. Danke für das Gespräch.
Danke dir.
Und an dieser Stelle wieder herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat die Episode gefallen. Wenn nicht, gebt mir gerne Feedback an feedback@klassenarbeit.info. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir trotzdem auch gerne Feedback unter der E-Mail-Adresse. Ansonsten, ohne eine E-Mail schicken zu müssen, hinterlasst den Podcast gerne auf der Plattform eures Vertrauens 5 Sterne. Und an dieser Stelle wieder auch Danke an das Medienlabor der GWK, an der UDK, die mir die Technik für diese ganzen Aufnahmen stellt.
Und wenn ihr dazu beitragen wollt, dass dieses kleine, feine, unabhängige Medienprojekt länger läuft, unterstützt mich und meine Arbeit gerne auf Steady unter steadyhq.com/Klassenarbeit. Ich freue mich über jeglichen Betrag und kann wahrscheinlich ein bisschen entspannter produzieren, wenn im Hinterkopf nicht immer die Frage läuft, wie zahle ich meine Miete nächsten Monat? Und um immer auf dem Laufenden zu bleiben, alle Infos inklusive Shownotes findet ihr wie gewöhnlich unter klassenarbeit.info oder auf Insta unter dem Handle klassen.arbeit. Das war's von mir an dieser Stelle. Ich bin eure Host Baoming Nguyen und wir hören uns nächste Woche. Ciao!